Ich weiß nicht, wer von euch bei Facebook reingeguckt hat. Ich habe diesmal das Bild zur Predigt oben einige von diesen ganzen Superhelden mal als Bild dargestellt. So, kennt ihr ja alle, ne? Superman, Batman, Captain America, es gibt ja so viele. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Ich mag die ganz gerne, ich gucke die auch ganz gerne als Filme. Und irgendwo kommt man dann mal an den Punkt, wo man denkt, also diese Helden, die sind einfach echt richtig klasse. Ja? Und irgendwie wäre man ja auch selber gerne so ein Held. Im Nachdenken darüber sind mir zwei Szenen aus Filmen nochmal gekommen, wo es genau um diese Frage geht, wie ist das eigentlich mit dieser Heldennummer? Und man stellt fest, es sind alles Typen, die wollten nie Helden sein. Das ist interessant. Einer hat mal von denen erklärt, wie er zum Held geworden ist. Ganz einfach, du bist der Einzige, der verrückt genug ist, den Job zu tun, der nötig ist. Und so wirst du zum Helden. Und wenn man es mal von der Seite betrachtet, will man vielleicht doch gar nicht der Held sein. Weil man dann nämlich derjenige sein müsste, der den Job tut, der nötig ist, den sonst keiner haben will. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute, mit den Helden in der Bibel ist das ganz genauso. Die meisten davon haben sich nicht um den Job gerissen. Die haben nicht gesagt, okay, Gott, stell mit mir irgendwas total Verrücktes an, irgendwas, wofür du sonst niemanden findest, den Job will ich unbedingt haben. Eher nicht. Heute geht es um Rebekka. Ich habe sie mit eingereiht in die Reihe der ganz normalen Helden, nachdem wir uns schon mit Abraham beschäftigt haben und mit Jeremia. In Schneverdingen habe ich eine Predigt über Josef gemacht. Vielleicht schiebe ich die hier irgendwann nochmal nach, wenn mal Lücke oder Pause ist in dem sonstigen Predigt rein. Und ich hatte mich in diesem Zuge in der Vorbereitung auf die Suche gemacht. Ich habe gedacht, ich will da irgendwo eine Frau drin haben. Ich habe überlegt, welche Frau nehme ich dafür aus der Bibel? Es kommen ja doch schon einige vor. Und irgendwie bin ich an Rebekka hängen geblieben. Und habe gedacht so, ich weiß nicht genau warum, weil eigentlich so wirklich viel bekannt und so irgendwie wirklich außergewöhnlich ist sie gar nicht. Auf den ersten Blick. Und man muss die Geschichte tatsächlich dann schon nochmal ein bisschen intensiver lesen, sich damit auseinandersetzen, um rauszufinden, sie ist tatsächlich einer von diesen ganz normalen Helden. Und ich habe ja immer so eine Charaktereigenschaft oder einen Zug von den jeweiligen Helden, die ich beschrieben habe, herausgegriffen. Und in Erinnerung an die Bundeskonferenz aus diesem Jahr habe ich gedacht, Rebekka ist genau so ein Typ, wie auf der Bundeskonferenz beschrieben. Sie ist ein Heldenmacher. Und das werden wir in dem Prozess, dass wir uns die Geschichte gleich ein bisschen angucken, noch sehen. Sie ist jemand, der dafür sorgt, dass jemand anders zum Held werden kann. Sie ist nicht der Typ in der ersten Reihe. Aber der Typ in der ersten Reihe wäre nicht da, wenn es sie nicht gäbe. Die Geschichte um Rebekka fängt auch schon ziemlich spannend an, gewissermaßen mit einem Wunder. Denn es beginnt mit der Suche nach einer Frau. Das ist eigentlich könnte eine richtig schön romantische Geschichte sein. Ich finde die hier an dieser Stelle erstmal relativ unromantisch, weil Abraham seinen Diener auf den Weg schickt und sagt, finde eine Frau für meinen Sohn. Meine Tochter ist gerade draußen. Oder meine Söhne. Ich weiß nicht, was die davon halten würden, wenn ich jetzt irgendwie jemanden mir aussuchen würde und sagen würde, such mal einen Ehepartner für meine Kinder. Ja, gut, sind auch noch nicht in dem Alter, wo sie das bräuchten, aber war anscheinend damals ein Stück so üblich. Die Eltern haben das einfach entschieden und mit auf den Weg gebracht. Und er schickt also seinen Diener los und sagt, ich möchte nicht, dass du hier aus der Gegend jemanden suchst. Abraham war ja in das verheißene Land gezogen, aus seiner Heimat weg, in ein Land, wo Menschen von dem Gott, dem er folgte, von Jahwe, keine Ahnung hatten. Die sind irgendwelchen anderen Göttern gefolgt, hatten ihre eigene Kultur und Religion. Und er hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du von denen einen Ehepartner für meinen Sohn suchst, sondern ich will, dass du zurückgehst in meine Heimat Und es ist interessant, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, es wird auch nicht weiter beschrieben, aber die Familie, wo er dann landet, kannte diesen Gott schon. Interessant, oder? Man hat immer so das Gefühl, die Geschichte mit Gott fängt mit Abraham erst an, so richtig. Und kommt von da aus erst so richtig in die Gänge. Aber offensichtlich war die weitere Familie, die Geschwister, vielleicht auch die Eltern, wahrscheinlich auch die Eltern von Abraham, auch schon mit diesem Gott unterwegs. Ganz bestimmt die Eltern sogar. Der Vater ist ja auch schon früher losgezogen auf Gottes Geheiß. Genau. Also an dieser Stelle gleich einen Ratschlag mitnehmen. Wenn du Christ bist, such dir einen Ehepartner aus der Familie. Also aus der christlichen Familie. Ja, es macht das Leben einfach viel einfacher. Wenn du Gott weiter nachfolgen willst und du bist noch ledig, willst aber nicht ledig bleiben, bist auf der Suche nach einem Partner, guck dich nicht irgendwo da um, wo anderen Göttern gefolgt wird. Das ist eine ganz schlechte Idee. Hat übrigens der... Ja, nee, lass ich raus. Kommen wir vielleicht ein anderes Mal noch zu. So, also. Der Diener macht sich auf den Weg und der hat natürlich eine ganz schöne Aufgabe und Verantwortung an der Stelle und sagt, okay, wie kriege ich das jetzt am besten hin, eine vernünftige Frau für den Sohn meines Herrn zu finden? Und der ist schlau, der setzt sich nämlich hin und sagt, okay, ich bete erstmal eine Runde. Und auf eine ganz interessante Weise, er sagt, also wenn ich da hinkomme und ich will was zu trinken haben, und ich finde eine Frau, die mir was zu trinken gibt und auch noch gleich meine Kamele mittränkt, das ist dann die richtige. Puff. Keine Ahnung, wie er auf die Idee gekommen ist. Aber genauso macht er das. Und an diesem Brunnen, wo er dann sich aufhält, taucht Rebekka auf. Erste Erwähnung, außer vorher, dass sie die Tochter Betuels ist, in einem anderen Vers, aber ansonsten erste Erwähnung, taucht sie auf und versorgt ihn und seine Kamele mit Wasser. Und er ist völlig aus dem Häuschen und sagt, Gott hat dafür gesorgt, dass meine Mission Erfolg hat. Das ist die Frau, die Gott ausgewählt hat. Behaltet das mal im Hinterkopf, diesen Satz. Das ist die Frau, die Gott ausgewählt hat. Gut merken. Die ist dann tatsächlich auch bereit, relativ kurzfristig mit diesem Mann mitzugehen. Die Familie wollte sie erst noch ein bisschen länger zu Hause behalten. Sie sagt, nein, ich glaube, das ist richtig so. Die Familie war auch ziemlich begeistert, hat nämlich ziemlich coole Geschenke mitgebracht, Gold und so und Schmuck. Also die waren alle ziemlich happy an der Stelle. Und es ist so eine Geschichte, wie man sie sich erträumt. Also wenn man die verfilmen würde, das wäre fantastisch. Denn in dem Augenblick, die müssen dann ja, sind ein paar Tage ja wieder unterwegs, vielleicht auch mehrere Tage, weiß nicht genau, wie lange die mit Kamelen gebraucht haben für so eine Strecke. Und die hatte ja noch keine Ahnung, was da auf sie zukommt, also an Partner. Und in dem Augenblick, wo sich Isaac und Rebekka sehen, entsteht auch schon die erste Liebe. In meiner Übersetzung hier steht, sie glitt vom Pferd. Ich habe auch eine andere gefunden, da steht, sie sah ihn und fiel vom Kamel. Kamel, nicht Pferd. Fand ich richtig gut. Also, oh, zack. Ja, ich bin hin und weg. Klasse. Und dann wird einfach auch beschrieben, dass es tatsächlich nicht nur eine arrangierte Ehe war, sondern eine, die auch auf Liebe fußte und sich baute. Interessant. Dass auch auf so eine Art und Weise und mit einer klar getroffenen Entscheidung auch eine gute und liebevolle Ehe zustande kommen kann. Kinder. Rebekka bekommt 2 Kinder. Jakob und Esau. Und an der Stelle wird es dann ein bisschen schwierig, denn Isaac und Rebekka haben jeder ein Lieblingskind. Isaac hat Esau als Lieblingskind und Rebekka hat Jakob als Lieblingskind. Kann man ja sagen, okay, haben beide was abgekriegt, ist ja nicht das Schlechteste. Esau ist der Erstgeborene. nur kurz vor seinem Bruder geboren. Und der Erstgeborene war damals der Top Dog, wie man so schön sagt. Also der war der, der alles verdiente und alles kriegte. Der war eben der Erste. Ja? Und der andere kam eben nur hinterher, im wahrsten Sinn des Wortes, bei allen Dingen. Immer hinten dran. Der Segen kam für den Erstgeborenen, das Erbe kam vorrangig für den Erstgeborenen. Es ging alles immer ging um den Erstgeborenen. Vielleicht habt ihr von der Geschichte gehört, dass Esau irgendwie an seiner Erstgeburt nicht so wirklich interessiert war. Vielleicht auch einfach, weil er es gewohnt war, dass er sie hatte. Wie gesagt, er war der Liebling vom Vater. Vater hatte ja angeblich damals noch mehr zu sagen als die Mutter. Wie sich das dann entwickelt, werden wir gleich noch sehen, ob das wirklich so war oder nicht. Aber vielleicht hat er es einfach zu selbstverständlich genommen. Ich weiß es nicht. Kommt einen Tag hungrig nach Hause von der Jagd, hat nichts gefangen. Sein Bruder hat was gekocht. Er sagt, hier, gib mir doch was von deinem Essen ab. Und er sagt, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Ja, normalerweise spinnst du ja wohl. Ja, also ein Teller Essen für die ganzen Vorzüge, die du als Erstgeborener hast. Also es ist echt ein mega schlechtes Geschäft für Esau eigentlich. Aber dem war das offensichtlich egal. Warum, steht nicht weiter drin. Aber er hat einfach gesagt, im Moment habe ich Hunger. Also ihm war irgendwie das wichtig, was direkt vor seiner Nase lag. Das akute Bedürfnis, das war wichtig in dem Augenblick. Nicht das Gesamtbild, nicht das, was in Zukunft oder was an Segen oder Verheißung irgendwann noch kommen könnte oder entstehen könnte, sondern das akute Bedürfnis stand im Vordergrund. Und er sagt, okay, kannst du haben, Hauptsache ich habe jetzt das Essen. So, dann hört man erstmal eine Weile nichts mehr davon. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie den Deal irgendwie irgendwann dem Vater mal mitgeteilt haben. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Esau hat den ganz schnell vergessen, als er den ersten Löffel in den Mund geschoben hat. Jakob hat sich den wahrscheinlich gemerkt. Vielleicht hat er ihn sogar seiner Mutter erzählt. Ich vermute das. Ich vermute das stark. Dass Jakob zu seiner Mama gegangen ist und gesagt hat, oh, Rebekka, Mama, Esau hat mir gerade sein Erstgeburtsrecht verkauft. Ja! Für Tellersuppe? Was für ein Idiot! Okay. Gut, ich stelle mir sowas ja immer gerne bildlich und plastisch vor, wisst ihr ja. Und dann ging es an den Punkt, wo der Segen des Erstgeburtsrechts für den Sohn ausgesprochen werden sollte. Und an der Stelle kommt Rebekka dann nochmal wieder ganz zentral ins Spiel. Die kriegt nämlich mit, dass Isaak Esau losschickt und sagt, bereite mir mal ein schönes Essen. Er war der Jäger, also musste er jagen gehen. Und Rebekka wusste, es wird eine Weile dauern, bis er was gefangen hat. Es geht nicht ganz so schnell. Muss er sich erstmal, naja gut, Jagd könnt ihr selber, brauche ich nicht beschreiben. Und Rebekka denkt sich, die Zeit muss gut genutzt werden und überlegt sich, wie sie ihren Lieblingssohn vorschieben kann. Sie wollte, dass Jakob diesen Segen bekommt. Und dann macht sie einen echt interessanten Vorschlag. Jetzt lese ich mal ein Stück vor. Rebekka hatte das Gespräch zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mitgehört. Das ist übrigens in 1. Mose 27. Geschichte beginnt in Kapitel 24, wenn ihr das nochmal zu Hause ein Stück nachlesen wollt. Rebekka hatte das Gespräch zwischen Isaak und seinem Sohn Esau mitgehört. Als Esau nun in die Steppe hinauszog, um ein Stück Wild für seinen Vater zu erjagen, sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, pass auf, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, bring mir ein Stück Wild und mach mir ein schmackhaftes Mahl, das ich esse und dich dann vor Jahwe segne, bevor ich sterbe. Nun hör genau zu, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei gute Ziegenböckchen. Ich werde einen Leckerbissen für deinen Vater daraus machen, so wie er es mag. Dann bringst du ihm das bringst du ihm dann zum Essen, damit er dich vor seinem Tod segnet. Vielleicht hat Jakob in dem Augenblick sich erinnert, hat gedacht, steht mir ja zu, hat mein Bruder mir ja sowieso verkauft. Aber Esau ist doch überall behaart Und ich habe eine glatte Haut, erwiderte Jakob seiner Mutter. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann würde ich als Betrüger vor ihm stehen und einen Fluch statt Segen auf mich bringen. Doch seine Mutter erwiderte, den Fluch nehme ich auf mich, mein Sohn. Tu nur, was ich dir gesagt habe. Jakob holte die Böckchen, brachte sie seiner Mutter, die machte ein Leckerbissen daraus, wie ihn sein Vater mochte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider von Esau, ihrem Ältesten, die sie im Haus hatte, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Mit den Fellen der Ziegenböckchen umwickelte sie seine Arme und seinen glatten Hals. Dann gab sie ihm das leckere Fleisch und das Brot, das sie frisch gebacken hatte. Und so ging er zum Vater hinein, und der Vater erkennt ihn tatsächlich nicht als den jüngeren Sohn, sondern lässt sich übertölpeln, und Jakob erhält den Segen. Ich finde total interessant, wenn man das nachher nochmal weiterliest, sei an dieser Stelle dann nochmal vermerkt, als Isaak dann bemerkt, dass er den Falschen gesegnet hat. Esau kommt dann ja irgendwann und sagt, ha, übrigens hier, ich habe jetzt dein Essen fertig, ich habe ein Wild gejagt. Und dann sagt er, wer bist du? Ich habe doch gerade schon gegessen, ist alles schon gut. Ich bin Esau. Und dann merkt er das, oh nein, ich bin betrogen worden. Und dann sagt Esau, gib mir doch auch einen Segen. Und Isaak sagt, nee, geht nicht. Ich habe den schon gesegnet, der Segen ist schon weg. Habe ich nie verstanden. Habe ich nie verstanden, warum man nicht sagen kann, ja, war ein Betrug. Der Segen kann gar nicht funktionieren und gar nicht gelten, er ist ja betrogen worden. Woran liegt das? Woran liegt das, dass Jakob nicht nur gesegnet wird, sondern tatsächlich auch den Segen erhält? Ich glaube, es liegt an dem Herz von Jakob. Aber wie kommt er dazu? Er kommt nur dazu an dieser Stelle, weil er eine Mutter hat, die dafür sorgt, dass er diesen Segen bekommt. Nimm mal Rebekka an dieser Stelle hier aus der Geschichte raus. Esau wäre gesegnet worden, Jakob wäre irgendwie unter ferner Liefen irgendwo verschwunden. Was aus Esau geworden wäre, ist doch mal eine ganz andere Frage, ein ganz anderes Thema. Könnte man ja lange drüber philosophieren und drüber nachdenken, sich was ausdenken. Esau war nicht nach dem Herzen Gottes. Und Jakob schon. Und ich habe mich an dieser Stelle dann auch gefragt, was hat Rebekka da eigentlich gemacht? Und was kann ich davon lernen? Genommen hätte. Hat ja nicht stattgefunden in dem Sinne. Ja, sie hat gesagt, ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn es schief geht. Und die wären ja nicht ohne die Konsequenzen. Also, wer von euch ist gerne verflucht? Okay, ich sehe keine Hände, ich lasse meine auch lieber unten. Wie viel hat Rebekka von dem gesehen, was Jakob an Herz für Gott hatte? Das muss irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war es die Verbindung, die sie zu ihm hatte. Isaak hat das nicht gesehen, das ist interessant. Rebekka hat das gesehen. Sie hat irgendwas gesehen in Jakob. Ich glaube, Isaak hat das nicht gesehen, weil er es nicht sehen wollte. Bisschen drumherum um die Geschichte noch. Esau hat Frauen aus dem Land geheiratet, in dem sie sich niedergelassen hatten, Kanaan. Für Jakob hat Rebekka dafür gesorgt, dass genau wie sie selber aus der eigenen Familie geholt wurde, dass für ihn eine Frau von der eigenen Familie geholt wird. Esau war das egal. Später steht dann tatsächlich drin, dass er irgendwie an der Stelle dann merkt, dass es auch dem Vater gar nicht so gut gefallen hat, dass er sich Frauen von vor Ort genommen hat. Esau hat immer nur nach dem geguckt, was irgendwie nah vor Augen und nah dran war. Das, was jetzt als nächstes seine Bedürfnisse befriedigt. Und irgendwie war Jakob immer an dem Segen Gottes interessiert. Dem Segen des Erstgeborenen, ein Partner, der auch an den gleichen Gott glaubt, wobei an der Stelle auch wieder Rebekka ins Spiel kommt, denn sie sagt, oh, wenn Jakob jetzt auch noch eine Frau von hier nimmt, was soll ich dann noch mit meinem Leben? Kann ich mich auch gleich umbringen. Ja, die ist radikal, die Frau. Ja, die ist radikal, sie ist konsequent. Sie geht Wege, von denen man sagen könnte, also als Christ macht man sowas nicht. Ich glaube tatsächlich, an dieser Stelle greift mal wieder dieser Satz, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Sie hat einfach ein Herz gehabt, zu sagen, diesen Jakob, der ein Herz für Gott hat, dem möchte ich darin helfen, dass er den Segen Gottes bekommt. Wir lesen die Geschichte weiter. Esau wird natürlich stinkesauer, ist ja ganz klar, als er merkt, sein Bruder hat ihn um den Segen betrogen. Und Rebekka hat wieder die Ohren ganz offen und kriegt mit, dass Esau seinen Bruder umbringen will. Packt zügig ein paar Sachen für ihren jüngeren Sohn zusammen und sagt, geh mal zu meiner Familie weit, weit weg. Ich weiß nicht, ob Jakob von sich ausgegangen wäre oder weggelaufen wäre. Und wieder ist es Rebekka, die dafür sorgt, dass sein Leben geschützt wird, er weiter Segen erhält, er an einen Ort kommt, wo er gut versorgt wird, wo er letzten Endes dann reich wird, wo er wiederum Ehepartner findet, die aus der eigenen Familie stammen. Wäre alles nicht passiert ohne Rebekka. Was hat Rebekka davon? Gar nichts. Sie steht nicht im Mittelpunkt. Im Zweifelsfall wird sie eher als zweifelhaft betrachtet. So macht man das ja nicht. Verführt jemanden zum Betrug. Aber sie ist der Mensch, der Jakob letztendlich ermöglicht, dieser Held zu werden, der dann nachher wird. Sie öffnet die Tür. Sie hört hin. Sie überlegt, was ist als nächstes zu tun. Wie kann ich meinem Sohn helfen, in den Segen Gottes hineinzukommen? Ich glaube, sie ist einfach so ein richtiger Heldenmacher. Gut, hat sie nur mit der einen Person gemacht, auch nur mit dem Sohn, den sie liebte. Kann man natürlich auch da wieder fragen, okay, für wen mache ich das oder für wen mache ich das nicht? Aber vielleicht bist du nicht derjenige, der unbedingt in der ersten Reihe stehen will, soll oder kann. Aber vielleicht bist du derjenige, der für andere die Tür aufmachen kann. Vielleicht bist du derjenige, der die Plattform bereitet oder die Umstände ein Stück mitlenkt, damit es klappen kann. Vielleicht bist du derjenige, der überhaupt erstmal in dem anderen sieht, was er kann und wozu Gott ihn berufen hat und ihm dabei hilfst, in diese Berufung hineinzukommen. Zu sagen, hey, ich sehe in dir, dass Gott etwas mit dir vorhat. Ich sehe dein Herz. Und ich möchte dich da drin bauen. Ich möchte dir da drin helfen, diese Wege zu gehen, das zu entdecken und zu entfalten. Ich begleite dich auf dem Weg. Ich gebe dir Ratschlag. Ich öffne Türen für dich, damit das gelingen kann. Es gibt diesen netten Satz, hinter jedem berühmten Mann steckt eine starke Frau oder so, in der Richtung geht er. Könnte man sicherlich auch umgekehrt sagen. Ich glaube nicht, dass das geschlechterspezifisch in dem Sinne ist. Aber es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der irgendwo als Held an vorderster Front stehen kann, der nicht jemanden hat, der dahinter steht, ihn trägt, ihn stützt, ihn begleitet, ihn fördert, ihm sagt, dass er darin gut ist, das kann, ihn lobt, ihm andere Lasten vielleicht abnimmt oder Hindernisse aus dem Weg räumt. Wer? Ich könnte jetzt allgemein sein und sagen, sein Vater hat das alles für ihn schon arrangiert. Jesus war auch nicht alleine unterwegs. Ja. Willst du ein Held sein? Wenn nicht, dann werd wenigstens ein Heldenmacher. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns so vielfältig gemacht hast und auch, dass du eine Frau wie Rebekka hier aus unserer biblischen Geschichte einfach so gebrauchst, um Jakob so auf den Weg zu bringen. Das ist eine ziemlich verrückte und ziemlich krasse Art und Weise, wie sie das macht. Aber sie ist radikal konsequent und hingegeben. Und sie handelt aus Liebe. Und ich glaube, das sind gute Motive. Ich bete darum, dass du diese Motive in uns verankerst, Herr, und dass du uns Gnade schenkst, unser Handeln auf eine gute Art und Weise dann auf den Weg zu bringen, um andere zu bauen, anderen zu dienen, anderen zu helfen, Menschen in ihre Berufung zu bringen. Genau, und dann dürfen wir gespannt sein, wenn du uns irgendwann mal die Augen dafür öffnest und wir das sehen dürfen, was da draus geworden ist. Danke, dass wir nicht nur Helden sein brauchen und nur dann irgendwie gut dastehen, sondern dass wir auch Diener sein dürfen, um andere zu Helden zu machen. Du machst uns zu Helden. Du bist ein Heldenmacher. Danke. Amen.